Family Lab Deutschland.
Guten Abend, ich freue mich auch. Also ich freue mich wirklich, dass ihr da seid, weil ja, in Kitas und Schulen und auch in Familien ist gerade sehr viel los. Und ich möchte einfach gerne mit euch heute Abend mal schauen, was ist eigentlich los und was können wir daran verändern, dass es wieder ein bisschen leichter und fröhlicher und mit mehr Freude ist. Und ja, das möchte ich einfach mit euch schauen und ich freue mich deshalb, dass ihr da seid und Interesse daran habt. Was ist gerade los? In unserer Gesellschaft ist gerade etwas ganz Spannendes los. Das nennt sich einen sogenannten Paradigmenwechsel vom Gehorsam zum Verantwortungsbewusstsein. Und das ist ein bisschen sperrig, aber eigentlich verbirgt sich dahinter nur, dass es diesen rollenbedingten Gehorsam nicht mehr gibt. Das heißt, dass Kinder einfach machen, was wir wollen, nur weil wir die Erwachsenen sind. Das können wir heute so zum Glück von den Kindern nicht mehr haben. Ja, es war früher total einfach. Also wenn ein Kind so halb über dem Tisch gelegen hat, dann brauchte man nur zu sagen, setz dich bitte gerade hin, und das Kind hat es gemacht. Einfach so, ohne Diskussion, ohne irgendetwas, hat einfach gemacht, was die Erwachsenen wollten. Das war vor 20, 30 Jahren tatsächlich noch möglich. Ja, und heute ist es nicht mehr so. Das Kind bleibt auf dem Tisch liegen, sagt, nö, so ist viel gemütlicher. Also das können wir einfach so nicht mehr haben. Punkt. Und in diesem Fall ist es ja kein Problem, aber es gibt Situationen, wo Kinder einfach Führung brauchen. Also fragt man einen Zweijährigen, hey, willst du Zähne putzen, sagt er, nö. Aber irgendwie muss es gehen, damit er gesund aufwachsen kann. Deshalb müssen wir eben manche Dinge bestimmen, weil die Kinder werden zwar sehr kompetent geboren, aber die haben natürlich viel weniger Erfahrung, Überblick, Vorausschau, all das haben wir. Und deshalb müssen wir manche Dinge bestimmen. Und jetzt haben sich Eltern und Fachkräfte auf den Weg gemacht, zu überlegen, wie können wir eine solche Führung anbieten, dass Kinder mitmachen. Dass die gerne mitmachen, wenn wir die führen wollen. Also das heißt, wie geht Führung, ohne dass wir die Integrität von Kindern verletzen und ohne unsere eigene Integrität verletzen zu lassen. Und seit gut 20 Jahren haben sich die Erwachsenen eben auf den Weg gemacht und haben eine solche Führung entwickelt. Und das ist so großartig. Das heißt, den Erwachsenen ist es gelungen, eine gute Führung zu etablieren. Und die Kinder fühlen sich gesehen, gehört, ernst genommen, deren Grenzen werden gewahrt. Das heißt, es sind plötzlich so Worte entstanden in der Gesellschaft wie Gleichwürdigkeit, Partizipation, Kinderrechte. Also da haben die Erwachsenen riesen Entwicklungsschritte gemacht. Und ich habe gedacht, da müsste es den Kindern doch eigentlich immer besser gehen. Wenn wir die immer besser behandeln, müsste es denen immer besser gehen. Und wenn ich so in Schulen hospitiere oder in Kitas hospitiere oder auch selbst mit Schulklassen arbeite, dann habe ich festgestellt, nein, es gibt einen zunehmenden Anteil von Kindern, die mit ihrem Verhalten anzeigen, mir geht es nicht so gut. Und das hat mich wirklich sehr, sehr verwundert, weil ich mich gefragt habe, was ist da eigentlich los? Also die Erwachsenen machen es wirklich immer besser und gleichzeitig geht es den Kindern schlechter. Da muss ja irgendwas los sein. Und das habe ich nicht verstanden. Und deshalb habe ich mich ein bisschen auf die Suche gemacht und habe Fachleute gefragt. Ich habe mich mit Fachkräften, die schon länger im Beruf sind, auch ausgesprochen, was nehmt ihr eigentlich wahr? Und dann bin ich zum Schluss gekommen, ja, es ist wirklich etwas los. Es liegt nicht nur daran, dass ich älter werde und vielleicht ein größeres Ruhebedürfnis habe, sondern es ist wirklich etwas los. Und das zu verstehen, was passiert eigentlich gerade, was ist es eigentlich gerade, was die Kinder so vor Herausforderungen stellt. Und da gibt es einfach verschiedene Einflussfaktoren. Ich nenne heute Abend nur mal ein paar. Ein wichtiger Einflussfaktor ist die frühe Fremdbetreuung der unter Zweijährigen.
Richtig.
Und das ist nicht die Fremdbetreuung, die das Problem ist, weil wir sind ja eine gemeinschaftlich aufziehende Art schon immer gewesen. Das heißt, ein Menschenbaby wird so unreif geboren, dass sich da nur Vater und Mutter drum kümmern, die würden ja verrückt werden. Ja, wenn man mal so ein Zebra anguckt, das kann nach 2 Stunden laufen und trinken und alles machen, was es so können muss. Und so ein Menschenbaby, ja, da haben wir ganz schön unser Schaft, bis das erstmal so die einigermaßen Basics kann. Ja, das muss rumgetragen werden und alles Mögliche. Und deshalb haben wir eben eine Gemeinschaft entwickelt, wo wir Babys gemeinschaftlich aufziehen. Ja, das heißt, die müssten eigentlich so mit 2 Jahren auf die Welt kommen. Das geht natürlich nicht, weil wir laufen aufrecht. Das Becken kann nicht unendlich breit werden. Der Kopf muss irgendwie da durch. Und deswegen wird das Baby eben zu früh geboren. Das ist quasi eine physiologische Frühgeburt. Und deswegen ist es eben auch so viel, dass man sich darum so viel kümmern muss, um dieses Baby. Und deshalb haben wir entwickelt, wir machen es gemeinschaftlich, in der Gemeinschaft. Und deshalb sind wir auch so empathisch geworden. Weil wir mussten uns auch in fremde Babys eindenken und einfühlen. Also unsere Empathie ist eigentlich ein Nebenprodukt davon. Und das ist ja toll. Also wir waren schon immer eine gemeinschaftlich aufziehende Art. Die Schwierigkeit, die Kinder heute damit haben, ist der Betreuungsschlüssel. Das heißt, ein Baby braucht im ersten Lebensjahr einen Betreuungsschlüssel von 1:2, also 2 Babys, 1 Erwachsener. Und im zweiten Lebensjahr, bis den zweiten Geburtstag feiert, von 1:3. Und das ist eben die Schwierigkeit, weil wenn Kinder nicht genügend von diesen 1:1-Situationen mit Erwachsenen bekommen, dann haben die einen erhöhten Stresslevel. Und das können nur Erwachsene machen. Kinder können das nicht ausgleichen. Also eine Kindergruppe kann das nicht leisten, weil dafür braucht man ein voll entwickeltes Empathiesystem. Das heißt, dieser Baby-Talk, den wir ganz automatisch mit Babys machen, das heißt, ich sehe ein Baby, ich lächle das mal an, ja, das Baby guckt mal zu Papa und Mama, nette Frau, kann ich mit der flirten? Und dann lächelt es ein bisschen und dann lächle ich zurück und dann gluckst es ein bisschen, dann sage ich was zu dem Baby. Also dieses Hin- und Herschwingen, dieser Baby-Talk, das sind Resonanzprozesse, die Kinder brauchen, um ihre Selbstsysteme, ja, die sitzen hinter so der Stirn, die sind, wenn die geboren werden, völlig unreif, die entwickeln sich sozusagen in diesen Resonanzprozessen und wenn sozusagen die Kinder nicht genügend davon haben, haben die Stress und das ist eben ein großes Problem, weil wenn die Kinder in so früher Kindheit zu viel Stress haben, dann entwickelt sich ihr Stressregulationssystem auf hypersensitiv. Das heißt, sie sind hypersensitiv gegenüber kleinsten Stressoren. Da kommt ein Kind gegen, mit dem Ellenbogen gegen ein anderes Kind, dann springt auf, oh, du hast mich geschlagen, der Stuhl kippt um. Wo man denkt, Leute, es ist doch gar nicht so viel passiert, es ist nur kurz gegen dich gekommen. Ja, aber doch im Kind war viel los. Im Kind ist eine Stresslawine losgegangen. Und das ist eben etwas, was sehr, sehr schwierig ist, weil wir ganz kleine Dinge haben, wie Übergänge, ja, oder kleine Frustrationen und gleich ist unglaublich viel los. Und das liegt daran, dass die eben sehr empfindsam gegenüber kleinsten Stressoren reagieren. Und es ist so, dass zwei Drittel der Kinder, die stecken das ganz gut weg. Ja, also die haben damit nicht so die Schwierigkeiten. Aber wir merken bei ungefähr einem Drittel der Kinder, die kämpfen damit. Die haben es ein bisschen schwerer, damit klarzukommen mit diesem massiven Stresslevel, den sie eben haben. Und möchte euch ein Buch vorstellen, das ist von der Verena König, das heißt, bin ich traumatisiert. Der Titel ist nicht ganz so gelungen, finde ich, aber der Inhalt ist toll. Ja, und da schreibt sie eben, was passiert in Kindern, wenn die zu viel Stresshormone abkriegen in der frühen Kindheit. Ja? Und ich habe euch ein Zitat mal daraus kopiert. Und es heißt, so wirkt sich toxischer Stress in der frühen Kindheit direkt auf die Hirnentwicklung aus. Die Folgen, die Kinder daraufhin zeigen, sind oft übersehene oder falsch interpretierte Symptome, die viel mit Emotionsregulation und Beziehungsverhalten zu tun haben. Die Kinder haben Schwierigkeiten, sich zu regulieren, sich zu konzentrieren und mit sich selbst und anderen Menschen zurechtzukommen. Sie erleben häufige Stimmungswechsel und können sich selbst schlecht beruhigen, während es ihnen schwerfällt, auszudrücken, was sie fühlen. Und wenn ihr mit Kindern zusammenlebt, mit Kindern zusammenarbeitet, dann fallen euch vielleicht ein paar Kinder ein, wo ihr sagt, ja, ja, genau, und dann haben die eine Diagnose, ADHS oder sonst irgendwas. Und das, wir merken einfach, einigen Kindern tut es nicht gut, wenn die zu viel Stress haben. Ja? Und das Problem verschärft sich natürlich noch, weil, die Kinder sind heute auch unterkuschelt. Ja? Das heißt, die haben gar nicht mehr so viel Körperkontakt. Ja? Oder die haben auch einen Bewegungsmangel. Ja, also viele Kinder können sich gar nicht mehr genug bewegen. Also noch nie haben Menschenkinder sich so wenig bewegt wie heute. Ja, das ist natürlich ein großes Problem, weil das würde ja Stresshormone abbauen, Bewegung. Und wenn die sich nicht genügend bewegen können, haben wir eine Schwierigkeit. Und es ist wirklich mittlerweile so, dass man schon gar nicht mehr erwartet, zum Beispiel, dass Schulkinder zur Schule laufen. Ja, wir haben in Darmstadt, da wird eine Grundschule neu gebaut und den Bebauungsplan habe ich mir angeguckt. Und da ist so eine Kiss-and-Drop-Zone vorgesehen. Das heißt, dass man mit dem Auto vorfährt, die Kinder auslädt und wieder weiterfährt. Das ist natürlich total praktisch, weil wir ja alle total gestresst sind. Ja, wir wollen auf die Arbeit, es muss morgen schnell gehen, ohne Konflikte. Ja, dann machen wir das eben. Und da muten wir den Kindern ganz schön viel zu, weil die dürfen gar nicht mehr alleine laufen. Und dann wundert man sich in der Schule, warum die so viel schwätzen. Früher haben die das auf dem Schulweg gemacht und jetzt haben die gar keine Möglichkeit, sich auszutauschen. Was sollen die denn machen? Ja? Und deswegen, also wenn ich mit Schulklassen arbeite, wir haben erstmal 5 Minuten Schwätzzeit, weil das ist mir klar, die konnten sich gar nicht unterhalten auf dem Schulweg und deswegen biete ich denen das an, damit die ein bisschen sich austauschen können. Das ist ja ein Grundbedürfnis von denen. Ja? Und so gibt es eben ganz viele weitere Faktoren. Ein Faktor, der oft nicht auf dem Schirm ist, ist Ernährung. Das heißt, Kinder werden heute ein bisschen gruselig ernährt. Diese ständig stärkehaltigen, zuckerhaltigen Nahrungsmittel wie Quetschis und Laugengebäck und alles Mögliche, das ist der Wahnsinn. Ich habe manchmal Kinder, die schlafen mir fast auf den Tisch ein. Weil so ein Glukosepeak, der macht einfach sehr, sehr müde. Ja? Wir haben Sachen wie digitale Medien, das ist die Vollkatastrophe. Wirklich, also vor 10 Jahren waren digitale Medien noch total harmlos. Aber die Unterhaltungsindustrie, die hat es mittlerweile richtig raus, ein Feuerwerk in unserem Gehirn zu erzeugen. Und die Kinder, die wollen dieses krasse Dopamin haben. Viele Kleinkinder gucken Cocomelon. Meine Tochter hat mir das gestern gezeigt. Und ich, nach einer Minute war ich total gestresst. Das sind so viele Farben und Eindrücke und das Bild steht niemals still. Es ist immer so ein bisschen am Wackeln. Hey, ich dachte, ey, mach's aus, ich kann es nicht mehr sehen. Und das ist eben etwas, wenn die Kinder das gucken, dann gewöhnt sich das Gehirn an diese Vielfalt an Eindrücken und Input. Ja? Und da passiert plötzlich was im Gehirn. Und wenn dann der normale Alltag ist, ja, also man sitzt irgendwo und liest ein Buch vor und so, dann werden die ein bisschen unruhig, weil das kann das Gehirn gar nicht aushalten. Es will wieder diesen Input haben. Ja? Und deswegen die Kurzform zu digitalen Medien, passt auf eure Kinder auf. Also die Unterhaltungsindustrie ist der moderne Rattenfänger von Hameln. Ja? Die cashen die Kinder und es ist wirklich krass, was die mittlerweile den Kindern anbieten, um eben Kasse zu machen. Ja? Und so gibt es ganz, ganz viele Einflussfaktoren, nicht zuletzt gestresste Eltern. Das heißt, wenn die Eltern gestresst sind, sind die Kinder gestresst. Und wir wissen, alle Eltern sind heute mehr gestresst als früher. Also ein Faktor ist, früher haben Eltern gemeinsam 100% gearbeitet. Noch vor 25 Jahren war das so hier in Deutschland. Und zumindest in Westdeutschland, in Ostdeutschland war es anders. Und heute ist es aber nicht so, dass die 100% zusammenarbeiten. Ich meine, es war blöd verteilt, meistens nur die Männer und so, ja. Aber es waren 100% und jetzt sind es eben 170, 180%. Und da ist unglaublich viel Druck und Last auf die Eltern gekommen, auch wirtschaftlicher Druck und so weiter. Das heißt, Eltern sind total auch angestrengt heute, ja. Und das strengt natürlich Kinder wiederum an. Also man sieht, es ist total viel los, ja. Und trotzdem haben Eltern was total Wunderbares entwickelt. Also trotz, dass sie belastet sind, entwickeln die noch was ganz Tolles. Weil die haben nämlich so die Idee, Kinder zu begleiten, ohne sie psychisch zu verletzen. Und das ist so toll, ja, weil da gucken die nämlich genau hin, wo verläuft eigentlich die Grenze meines Kindes, ja, was ist verletzend, was ist nicht verletzend und so weiter. Und das ist wirklich wunderbar, weil man muss genau hingucken, damit man das begreifen kann und das Verhalten verändern kann. Und das ist wirklich wunderbar, dass das Eltern heute machen, dass sie diese Qualität entwickeln. Die Schwierigkeit dabei ist manchmal, dass, wenn man durch so eine große Lupe guckt und guckt, wo verläuft die Grenze, dass man dann oft die eigenen Grenzen und Bedürfnisse außer Acht lässt und gar nicht mehr wahrnimmt. Ja? Und dann wird es natürlich ein bisschen schwieriger, weil dann bin ich noch angestrengter, weil ich gar nicht mehr mitkriege, wenn ich mehr gebe, als gut für mich ist. Ja? Und dass eben diese Mischung an zu viel Stress und zu wenig Möglichkeiten, diesen Stress auszuagieren, das ist eben sehr fatal. Und bevor wir jetzt alle ganz depressiv werden, was alles los ist, ja, das will ich nicht, sondern ich will einfach überlegen, was können wir eigentlich verändern? Was können wir dazu beitragen, dass die Kinder gut versorgt sind, auch wenn die Gesellschaft ist, wie sie ist und die Rahmenbedingungen so sind, wie sie sind? Was können wir tatsächlich verändern? Und das ist viel mehr, als wir glauben. Ja? Einer meiner Lieblingssätze ist, wenn der Strom dein Boot abtreibt, musst du anders rudern. Und das beste Wort da drin ist anders. Also wie kann ich anders rudern? Also nicht hektischer und kräftiger und bis zur völligen Erschöpfung, sondern was kann ich verändern? Und darum geht es mir heute einfach mal zu gucken, was können wir verändern, um die Kinder einfach besser zu versorgen. Ja? Und das will ich mir jetzt einfach mal mit euch anschauen. So. Und dafür habe ich euch ein paar Gedanken mitgebracht. Die möchte ich euch anbieten, weil für mich ist es ja wirklich so, dass jeder von euch und jede von euch, wir können wirklich einen so wertvollen Beitrag dafür liefern, die Kinder gut zu begleiten und etwas zu verändern. Ja? Vielleicht kennt ihr die Geschichte mit dem Seestern. Das heißt, da läuft ein Mann am Meer entlang und wirft Seesterne wieder zurück ins Meer, die gestrandet sind. Und dann kommt ein anderer Mann und macht sich ein bisschen lustig darüber und sagt, was machst du da? Du kannst doch nicht alle Seesterne retten, die werden eh wieder angeschwemmt. Und dann nimmt er einen, wirft ihn ins Meer und sagt, für diesen Seestern bedeutet es alles. Und so ist es. Das heißt, wenn wir ein klein bisschen dazu beitragen, ja, es für die Kinder besser zu machen. Und so ist es. Das heißt, wir haben heute so viel Wissen darüber, dass es ausreicht. Ein einziger Mensch kann einen großen Unterschied für Kinder und Jugendliche machen. Das ist so wichtig. Und vielleicht erinnert sich der eine oder die andere daran, wie ein Mensch in eurem Leben etwas für euch verändert hat. Ja? Also bei mir war das zum Beispiel mein Lateinlehrer, der hat mir immer eine 4 gegeben. Die hatte ich nicht verdient, wirklich nicht. Also eher eine 5 oder vielleicht sogar eine 6. Also ich war echt grottig. Ja? Aber der hat mir eine 4 gegeben, weil der Mann hat gesagt, das macht er, weil ich schreibe die schönsten Übersetzungen. Und ich dachte, das ist ja nett, weil in 5 hatte ich schon in Englisch. Also das wäre nichts geworden. Ja? Und diese Freundlichkeit, dieser kleine Beitrag von ihm hat mir mein Bündel etwas leichter gemacht. Ja? Und er hat gut dazu beigetragen, dass ich so mich entwickeln konnte. Und das war wirklich schön. Und das wärmt mir meine Seele heute noch, dass er so freundlich zu mir war. Und so ist es. Wir können uns immer jederzeit entscheiden, möchten wir etwas beitragen, eine gute Situation für Kinder zu schaffen, dass sie sich gut entwickeln können. Und deswegen, euer Beitrag ist riesig. Also unterschätzt niemals euren positiven Beitrag. Und deswegen möchte ich heute Abend so ein bisschen eure Selbstwirksamkeit entfesseln. Ja? Also was könnt ihr eigentlich tun? Was könnt ihr verändern? Weil das ist so gigantisch. Und ich habe euch noch ein Bilderbuch mitgebracht. Da sieht man das so schön, weil wir sind alle ein bisschen zu früh angepflockt worden. Ne? Man sieht hier diesen großen Elefant, der ist hier angepflockt an diesem kleinen Pflock.
Und da sagt ein Junge, warum ist der eigentlich angeflockt? Das könnte doch locker rausreißen. Sagt die Mutter, naja, so wild ist der nicht. Sagt er, naja, aber wieso ist der dann überhaupt angeflockt? Das verstehen beide nicht. Und ein Mann kommt vorbei, der kennt sich mit Elefanten aus und der erklärt es. Der sagt, als der Elefant so klein war, war der angeflockt an diesen kleinen Flocken. Und das war zu doll für den kleinen Elefanten, das konnte der nicht rausreißen. Der hat alles Mögliche probiert und im Bilderbuch ist so schön beschrieben, was der alles macht. Der tritt sich auf den Rücken, der macht alles Mögliche, um sich loszureißen. Aber weil es ein junger Elefant ist und noch nicht so viel Kraft hat, schafft das nicht. Und irgendwann sagt er, da kann man nichts machen, da muss man halt durch, so ist es halt. So, und dann probiert es auch gar nicht mehr. Und irgendwann ist er erwachsen, das kriegt er aber gar nicht mit, dass er heute so viel Kraft und so viel Energie und Möglichkeiten hat, sich einfach loszureißen. Und ich glaube, manchmal ist es so bei uns, dass wir gar nicht verstehen, wie viel Macht und wie viele Möglichkeiten wir haben, Dinge zu verändern. Ja? Und deswegen möchte ich euch ein bisschen ermutigen, ja, mal zu schauen, was können wir machen. Und dafür möchte ich euch zwei Gedanken anbieten. Der erste Gedanke, der dreht sich ein bisschen um unsere Haltung. Das heißt, ich möchte euch sozusagen ja, ein bisschen verlieben in den Gedanken, dass wir einfach Vertrauen haben ins Menschsein. Also, dass der Mensch auf die Welt kommt und dass er es gut machen möchte und dass er etwas dazu beitragen möchte, dass die Gemeinschaft vorankommt. Also, das ist das Grundbedürfnis eines jeden Menschen. Und dass wir wirklich verstehen, dass Kinder sozial kompetent geboren werden. Und das ist ein bisschen wie bei einer Kastanie, also wenn die vom Baum fällt und die kriegt genügend Wasser, Sonne, Nährstoffe, Raum, dann entwickelt die sich ja natürlicherweise zu einem so schönen Baum. Ganz prächtig. Und das ist eben bei Menschen genauso. Das heißt, wenn Kinder geboren werden und die bekommen, was die brauchen, dann entwickeln die sich natürlicherweise zu Menschen, die gut mit sich und anderen klarkommen. Ja? Und diese Auffassung impliziert, dass ein auffälliges Verhalten von Kindern immer ein Signal dafür ist, dass sie nicht bekommen, was sie brauchen. Also irgendein Schmerz oder irgendein Mangel behindert sie in ihrer Entwicklung. Ja? Und das finde ich wichtig anzuerkennen. Ja? Es ist eigentlich wirklich wie bei einer Kastanie, wenn die braune Blätter bekommt, da wissen wir, der fehlt irgendwas. Ja? Und so ist es ja auch bei Kindern. Wenn die jetzt irgendwie mit 5 Jahren andere immer noch massiv schlagen und die Stifte zerbrechen oder so in sich zurückgezogen sind und eigentlich kaum noch kommunizieren, dann wissen wir, irgendwas ist los, irgendwas brauchen diese Kinder. Und da können wir uns denn diesem Bedürfnis hinwenden, zu überlegen, was brauchst du eigentlich, um hier gut mitmachen zu können. Und das finde ich so elementar wichtig, diesen Perspektivenwechsel zu machen, dass man das gar nicht genug hervorheben kann, was das verändert. Ja? Ich hatte einen Jungen in einer Geisterbahn, also ich mache auch gerne Geisterbahnprojekte, das sind die Kinder, die lebendigen Geister und es ist einfach nur schön. Und da hatte ich einen Jungen, der hat alles möglich veranstaltet. Das heißt, das eine Mädchen hat mit Bleistift gestochen, dann hat er ins Pausenbrot von dem Jungen gebissen, hat gesagt, schmeckt nicht, schmeißt dann in den Müll, schmeißt dann Mäppchen aus dem Fenster, ist meins, kann ich mitmachen, was ich will. Also man kann sich vorstellen, ich war eigentlich völlig geschafft zu gucken, dass niemand verletzt wird und nichts Schlimmes passiert. Und irgendwann habe ich zu ihm gesagt, hör mal, ich habe den Eindruck, du willst gar nicht hier sein. Und dann hat er gesagt, dein Projekt ist auch voll Baby. Sag ich, okay, hast du dir das anders vorgestellt? Sagt er, nee, ich habe es überhaupt nicht gewählt. Und das fand ich schon komisch, weil das Geisterbahnprojekt, da gibt es immer eine lange Warteliste, da wollen ja die Kinder mitmachen, die wollen nicht immer nur Origami machen oder so, die wollen auch mal irgendwie eine Geisterbahn bauen oder so. Ne? Und deswegen habe ich mich gewundert, warum stecken die den in mein Projekt, wo doch genug Kinder wollen. Ja? Und dann hat er gesagt, weißt du, ich bin nämlich der Einzige auf der ganzen Schule, der nicht seine Erst- und seine Zweitwahl bekommen hat, weil niemand wollte mich haben. Und das kann ich mir vorstellen. Ja? Also die Lehrer haben wahrscheinlich gesagt, die Frau Wilhelm, die redet immer von herausgeforderten Kindern, ja, dann soll sie mal ein paar haben, ja. So. Und das ist eben etwas, wo ich denke, ja, okay. Und natürlich war es so, dass der noch einen Haufen Krempel veranstaltet hat, wo ich einschreiten musste. Es war ein bisschen anstrengender für mich, na klar, ja, also ich muss etwas präsenter sein. Aber das Wichtigste für mich ist dabei, dass niemand in meinem Raum verkehrt ist. Weder ich, die dann halt nicht für genügend Ruhe und Ordnung sorgen kann, ja, noch der Junge, der eben aus Gründen, naja, die er nicht selbst zu verantworten hat, es einfach noch nicht besser hinkriegt. So, und die Frage ist, möchte ich den begleiten und sagen, okay, was brauchst du hier, damit du hier gut mitmachen kannst? Oder bin ich im Vorwurf, jetzt hör doch mal auf und du weißt doch und Melderegel und. Ja, das heißt, bin ich im Vorwurf, ja, verhalte dich mal anständig. Oder bin ich in der Begleitung, was brauchst du, um gut mitmachen zu können? Und deswegen finde ich diesen Unterschied so fundamental, elementar wichtig, wenn wir daran glauben, dass er es gut machen will,
Aber irgendwas fehlt ihm, um diese ganzen Entwicklungsschritte, die er eben braucht, um ja hier ein angemessenes Sozialverhalten zu entwickeln, um das zu schaffen. Und deswegen ist ja die Frage, bin ich da oder bin ich im Vorwurf? Und das Schöne für mich ist daran, ich brauche ja dadurch nicht mehr Zeit. Ja, oft höre ich dann, ja, das, was sollen wir noch alles machen und das kann man gar nicht machen, das kostet so viel Zeit. Aber das ist für mich gar nicht mehr Zeit, weil ob ich denke, Mensch, jetzt hör doch mal auf und jetzt mach doch mal mit und jetzt lass das mal sein und lass die mal in Ruhe, ich habe es ja schon dreimal gesagt. Ja? Oder ob ich denke, okay, gut, ja, es ist jetzt gerade so, wie es ist, wir gucken mal, was wir machen, weil wir versuchen einfach gemeinsam herauszufinden, was dir gut tun würde, dass du gut mitmachen kannst. Und das kostet mich nicht mehr Zeit, es ist einfach nur eine Frage der Haltung. Und diese Haltung zu entwickeln, das kann schon mal 10 bis 20 Jahre dauern. Ja? Also bei Kindern fiel es mir schon immer super leicht, das ging gut. Bei Erwachsenen musste ich so ein bisschen üben. Ja? Weil auch bei Erwachsenen ist es ja so. Ja? Ich hatte in meinem allerersten Elternkurs, bestimmt schon 30 Jahre her, hatte ich eine Lehrkraft und die hat aus meiner Sicht einen Jungen nicht anständig behandelt. Der hat nichts für die Gemeinschaft gemacht und irgendwann hat es ihr gereicht. Da hat die Tüte, das Geld, die Jacke an den Knauf außen an die Türe gehängt, hat den Jungen rausgeschoben, hat beim Fenster gesagt, so, du kommst jetzt erst rein, wenn du auch für alle mal was gemacht hast. Es reicht mir jetzt mit dir. Und ich dachte nur so, ey, sag mal, kannst du mal den Jungen auch anständig behandeln? Und der zweite Gedanke war, oh, ich möchte gerne, dass sie den Jungen anständig behandelt, bin gleichzeitig aber nicht in der Lage, diese Lehrkraft anständig zu behandeln. Und das ist natürlich schwierig. Und deswegen weiß ich, es kann schon mal irgendwie 10, 20 Jahre dauern, bis man hier eine Haltung entwickelt hat. Ja, da kann man nur dranbleiben, man kann sich damit beschäftigen, aber es wird immer besser, das verspreche ich euch. Ja, weil es ist nicht immer einfach, diese Haltung auch unter Stress zu halten. Egal, ob es für mich schwerfällt mit Erwachsenen oder mit Kindern oder mit beiden oder mit Ehepartnern und Partnerinnen. Ja, also dass man sagt, ja, da möchte ich gerne hinkommen, dass ich sehe, jeder Mensch muss es wirklich gut machen. Und wenn ein Mensch einem anderen Menschen schadet oder sich selbst schadet, dann weil er es noch nicht besser weiß oder nicht besser kann. Und ich kann mir überlegen, möchte ich etwas dazu beitragen, diesen Menschen zu begleiten und gute Situationen schaffen, dass er sich gut entwickeln kann. Und das ist das, was ich verändern kann. Und deshalb diesen Gedanken, den finde ich einfach wichtig. Ja? Dass man das nicht aus dem Blick verliert und immer, wenn wir anfangen, uns über andere zu ärgern, das ist so ein leichter Indikator, oha, gerade fällt es mir schwer, das zu halten. Und dann brauchen wir auch Freundlichkeit mit uns selbst, dass wir uns dann nicht selber verkloppen und sagen, oh Mann, du wolltest doch nicht mehr. Ja, sondern dass wir einfach sagen, okay, gut, ich habe es jetzt gemerkt, guck mal da. Ja, das ist ja schon ein erster Schritt. So, also das ist der erste Gedanke, den ich euch anbieten möchte. Weil wenn wir Kinder auf diese Art und Weise begleiten, ist das toll für die Kinder. Und gleichzeitig ist es auch toll für die Erwachsenen. Weil wenn die mehr bekommen, was sie brauchen, ist es für uns ja auch viel einfacher. Also ein gut versorgtes Kind ist ja für uns auch viel einfacher zu handeln und damit fällt es uns ja auch leichter. Das heißt, es ist eigentlich Win-Win. Wenn wir gut fürs Kind sorgen, sind wir besser versorgt. Und deswegen, glaube ich, ist es einfach sehr lohnenswert, dass man in sich selbst etabliert und ein bisschen kultiviert diesen Gedanken, ja, Menschen wollen es gut machen, große Menschen, kleine Menschen, alle Menschen. Und dass man das für sich ein bisschen entwickelt. Ja, der zweite Gedanke, den ich euch anbieten will, ich plädiere dafür, weniger Stress für alle. Also viel weniger Stress für alle. Ja? Weil bei mir ist es manchmal so, wenn ich dann aus dem Urlaub komme und habe dann ab Montag wieder meinen Alltag, denke ich mir, ey, nee, oder? Das kann doch nicht wahr sein. Also was mache ich hier eigentlich, ja? Da komme ich mir manchmal, wie als hätte mir so ein Brett gegen den Kopf gehauen. Das ist Wahnsinn, diese Geschwindigkeit, diese Vielfältigkeit, ständig will einer was von mir, irre. Ja? Und da denke ich mir manchmal, das ist mein normales Leben, wow. Ja? Und dass man wirklich mal guckt, okay, was sind eigentlich meine Hauptstressoren, wo kann ich ein bisschen runterfahren, wo kann ich viel weglassen. Also weglassen ist ein ganz wichtiger Begriff, wenn man darum ein bisschen sich überlegt, wie kann ich weniger Stress haben. Und in einer Krippe hat dann eine Fachkraft gesagt, ja, weniger Stress fänden wir gut, weil wir sind sehr gestresst, Fachkräftemangel und so weiter. Und dann haben wir mal überlegt, was sind denn eure Hauptstresspunkte im Alltag? Ja? Und dann hat ihr gesagt, brauche ich nicht lange überlegen. Das ist gerade die Mittagssituation. Wir kommen dann von draußen rein, alle müssen die Hände waschen, ja? Dann müssen einige gewickelt werden, dann gibt es Essen, ja, die sind schon müde, die sind hungrig, es ist furchtbar. Also sind ständig Kinder am Weinen, ja, wir haben zu wenig Hände. Wie soll ich denn da anfangen, irgendwas wegzulassen? Und dann haben wir ein bisschen überlegt und die hatten total gute Ideen. Ja, zum Beispiel, dass Händewaschen überbewertet ist. Mal ganz ehrlich, wir wachsen alle viel zu sauber auf, wir haben deshalb schon Immunprobleme. Das heißt, unser Immunsystem titscht schon aus, weil es nicht genügend sozusagen Feinde erkennen kann.
Und dann haben die sich überlegt, die machen einfach so eine kleine Schale mit feuchten Läppchen neben die Tür, wo die reinkommen. Da machen die Kinder einfach mal so zack, zack, zack mit den Händchen, dann sind die plus minus sauber. Ja, so Ende. Und der Vorteil ist, die müssen nicht mehr umgezogen werden, weil wenn ich 12 Kinder zum Händewaschen bringe, muss ich 4 umziehen. Weil ich kann die Helme ärmel hochkrempeln, wie ich will, die werden eh nass, also beim Großteil der Kinder. Und deswegen war das schon mal eine totale Entlastung. Und dann haben die sich überlegt, die Kinder wollen aber dann nicht gewickelt werden. Und dann habe ich gesagt, müsst ihr wirklich alle Kinder wickeln? Ist mal ehrlich, wir haben Hochleistungswindeln. Ja, also sind ja auch nachts irgendwie 12 Stunden am Kind. Da passiert ja nicht viel. Wenn das nicht total voll ist, wenn da irgendwie nichts Klipperiges drin ist, kann man das einfach auch mal lassen vielleicht. Weil das stresst ja auch die Kinder, die wollen nicht gewickelt werden. Da haben die gar kein Interesse dran. Und ich mache das, wenn es notwendig ist, natürlich. Aber es ist oft viel weniger notwendig, als ich erstmal glaube. Ja, sage ich, wir müssen alle 12 wickeln, weiß ich gar nicht, ob das muss. Ja, ich kann mich total entlassen und wickeln nur Kinder, die wirklich, also wo es wirklich notwendig ist, ja. Und das haben sie dann gesagt, okay, dann schränken wir das ein, weil oft ist es nur ein Drittel von Kindern, die dann gewickelt werden müssten. So gehört, das wäre auch eine gute Idee, ja. Ökologisch auch sinnvoll, ja. Und dann haben sie noch überlegt, Zähneputzen nach dem Essen, das ist ja wirklich schlimm, da sind die richtig müde schon. Und dann haben sie gesagt, nee, das streichen wir auch. Jetzt sage ich, ey, Wahnsinn, guck mal, jetzt habt ihr 3 Dinge gefunden, die ihr weglassen könnt, ja. Und dann hat die eine gesagt, hey, dann hätten wir richtig Zeit für die Kinder. Genau darum geht's, weil dafür kommt ihr jeden Montag. Ihr wollt ja Zeit mit den Kindern verbringen, Spaß mit den Kindern haben, aber wenn ihr so viele To-Dos und Dinge habt, die ihr machen müsst, boah, da hättet ihr schon keine Lust mehr, ja. Und da waren die total angefixt und nach 4 Wochen haben sie sich gemeldet und meint, läuft super, ja. Sage ich, yes, das ist richtig schön, weil man kann so viel verändern, ja. Oder auch zu Hause. Eine Mutter hat gesagt, mein Hauptstresspunkt ist das Abendessen. Das heißt, ich hole die so kurz vor 17 Uhr aus der Kita ab, dann 3 und 5. Und dann, oh, da sind die total durch. Ja, bis dann schläft die eine mir schon im Lastenrad ein und so weiter und so weiter. Und dann habe ich gemeint, naja, wenn Abendessen so stressig ist, kannst du mal überlegen, vielleicht kannst du da irgendwas verändern. Und die hat für sich auch eine super Lösung gefunden. Die hat nämlich das Abendessen in das Lastenrad verlegt. Das war toll. Die hatte da quasi Picknick, die hatten da Äpfelchen oder alles Mögliche und haben dann Abendessen im Lastenrad gemacht. Ja? Am Anfang hatte sie so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil eine normale Familie isst ja abends zusammen. Sag ich, es gibt es doch. Guck doch mal, was für dich gut ist. Kannst du ja doch am Wochenende machen, ja? Oder im Urlaub. Also die werden ja mitkriegen, wie gemeinsam essen geht. Die leben ja nicht nur im Lastenrad. Ja? Also das ist, ne? Und dann habe ich mir, probier es einfach mal aus und guck, wie du dich fühlst. Ne? Und da hat sie gesagt, ich habe es ausprobiert, das mache ich jetzt immer so. Ja? Und dass man einfach mal überlegt, wir können so viel verändern. Wir können Stress rausnehmen bei den Fachkräften, wir können Stress rausnehmen bei den Erwachsenen. Wenn wir mal diesen Gedanken, diese Schranken im Kopf abbauen, das muss so sein. Ja, das muss gar nicht so sein. Also viele Dinge können wir echt super verändern. Und auch für die Kinder können wir viel verändern. Weil wenn wir wissen, ein Hauptstressor ist sozusagen, dass die einfach zu wenig Körperkontakt haben. Also Kinder sind körperliche Wesen, die lieben Körperkontakt, die brauchen Körperkontakt. Aber wenn die lange Arbeitszeiten haben, ist klar, die haben viel weniger Körperkontakt. Weil in manchen Einrichtungen ist es mittlerweile schon so, dass Fachleute aus Angst kriminalisiert zu werden, die gar nicht mehr im Schoß haben wollen. Ja? Also das ist wirklich ein Problem. Und dann haben die gar keine Bedürfnisbefriedigung nach Kuscheln. Ja, die sind ja unterkuschelt, ich meine wir auch. Wir können es besser wegstecken als die Kinder. Aber die Kinder können es eben nicht so gut wegstecken. Ja? Und das ist wirklich, diese Angst ist wirklich so groß geworden. Ich habe in einer ersten Klasse, da habe ich so eine Kampfarena gemacht. Also wir haben das Raufarena genannt, damit es nicht ganz so krass klingt für die Eltern. Ja? Und die Lehrerin hat gemeint, oh, ich weiß nicht, ob das erlaubt ist. Also das weiß ich nicht. Und das ist natürlich wahr. Die Lehrkraft hat eine Akte beim Schulamt. Ich nicht. Ja, deswegen habe ich ein paar mehr Freiheitsgrade. Aber die haben einfach Angst, das verkehrt zu machen. Und dann habe ich gesagt, ich mache es trotzdem. Ja? Und dann meinst du, okay, aber du steckst den Ärger ein. Sag ich, ja klar, ich mach's ja auch. Und das ist eben etwas, die haben wirklich Angst. Und ein Junge kam dann zu mir und meinte, weißt du, ich kann gar nicht mitraufen, weil ich kann mich an unsere Regel nicht halten. Weil das war, kann man stoppen, wenn der andere Stopp sagt. Ja, und er hat gesagt, ich schaff das nicht. Sag ich, weißt du, dann bin ich deine Kampfpartnerin, weil ich bin größer als du, ja. Also ich bin bestimmt irgendwie 3-mal so schwer wie du. Das schaffe ich, ja. Und dann hat er gesagt, gut. Das ist toll, das ist toll. Und wir hatten einen ganz witzigen Kampf. Es war so lustig, wir haben so viel gelacht, ja. Und der hat dann festgestellt, er kann doch ganz gut stoppen. Da war er über sich, hat er gemeint, ich bin richtig selbst über mich überrascht. Ja? Und dann sage ich, ja, guck mal, was du alles kannst, hast du gar nicht gedacht. Ne? Und da war er ganz zufrieden mit sich. Und deswegen, also viele hätten es nicht gemacht, weil darf man das? Ja, und deswegen, die Kinder brauchen einfach Körperkontakt, die brauchen Kuscheln, Kinder raufen deshalb auch. Und das ist eine Schwierigkeit. Ja, das Gleiche haben wir bei Bewegung. Kinder wollen sich einfach bewegen. Ja, aber die dürfen sich gar nicht mehr bewegen. Man muss nur mal in so einer durchschnittlichen Kita sein. Ja, 5 Minuten reichen. Ja, da heißt, nee, nicht rennen am Flur, seid mal leise. Ja, und nee, nicht toben. Und also die sollen immer leise, ruhig und damit nichts passiert, damit die nicht gegen die nächste Tür rennen, wenn die durch den Flur rennen. Ist ja logisch, will keiner. Die Schwierigkeit ist, drin kann man halt nicht so gut toben und laut sein und wild sein. Und deswegen ist es aus meiner Sicht eine gute Idee, auch zu überlegen, wie können die sich mehr bewegen. Ja? Eine Fachkraft hat ausgerechnet, dass in ihrer Kita die Kinder 50% der Zeit sitzen. Ja? Das konnten ihre Kollegen und Kolleginnen gar nicht glauben. Und dann haben sie mal zusammengerechnet und gesagt, ja, stimmt eigentlich. Das kann gar nicht funktionieren. Das ist der Wahnsinn. Wie soll man das denn halten? Das ist ja ungefähr so, wie wenn ich Kinder am Atmen hindere. Ja? Also es ist ein Grundbedürfnis. Die müssen sich bewegen, weil die bauen Muskelmasse auf. Die müssen angesteuert werden, ja, von den Nerven. Und dafür müssen die sich eben bewegen, damit der Nerv weiß, so funktioniert das hier. Deswegen, die bewegen sich einfach. Das brauchen die. Und wenn ich dieses Bewegungsbedürfnis ständig unterdrücke, habe ich einfach ein Problem. Dann wird es einfach ungemütlich. Und ich glaube, dass viele Probleme in Kitas und Schulen daher rühren, dass Kinder sich einfach zu wenig bewegen dürfen. Ja? Und gerne auch mal draußen. Ja? Weil Kinder sind weder für Sitzen gemacht, noch für Indoor gemacht. Die sind für Bewegen und draußen gemacht. Ja? Und dass man das ein bisschen mehr macht. Und eins meiner Lieblingsbücher, die stammen dabei vom Herbert Renz Polster, wie Kinder heute wachsen, Natur als Entwicklungsraum. So schön. Ich lese da immer mal wieder drin. Und immer, wenn ich es gelesen habe, da will ich gleich eine Kita gründen und wir sind einfach draußen. Oder ich habe so einen Doppeldeckerbus, ne? Und dann fahre ich immer, was weiß ich, im Winter zum Schlittenhang und im Sommer zum See und so. Also da kann man sich schon inspirieren. Also es ist wirklich schön, mit Kindern draußen zu sein. Aber es ist natürlich manchmal ein bisschen schwierig, weil Kinder haben zum Teil schon Angst, rauszugehen. Ja? In einer ersten Klasse, das war wirklich so, dass ein Kind gesagt hat, nee, da gibt es Fuchsbandwurm, da kann man sterben im Wald. Und ein anderes Kind sagte, ja, es gibt auch Zecken, davon stirbt man auch. Ein Junge sagte, ey, da fällt mir ein Ast auf den Kopf und da bin ich auch tot. Also die hatten so ein Todesszenario, wenn sie in den Wald gehen. Wahnsinn. Ich habe mich dann ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. Ich habe gesagt, ich sage euch, ich verspreche euch, jeder kommt lebend zurück. Ja? Also kann man nie ganz versprechen. Aber man weiß ja wirklich nicht, was passiert. Aber damit die überhaupt mitgekommen sind. Ja? Also deswegen, die haben manchmal schon Angst vor der Natur. Das ist ja ihr angestammter Entwicklungsraum. Aber Wahnsinn. Und deswegen, wir machen es uns schwer, wenn wir die natürlichen Bedürfnisse der Kinder ignorieren oder versuchen einschränken zu wollen. Das ist so, wie wenn man mit Kindern an den Bach geht und sagt, mach dich nicht nass. Das funktioniert nicht. Ja? Und deswegen ist es gut, einfach mal über Bewegung nachzudenken. Wie können wir einfach für mehr Bewegung sorgen in verschiedenen Teams? Wie stellen das dann um und sagen, der Außenraum ist auch ein Gruppenraum. Und der ist genauso abgedeckt personell wie die anderen Räume. Und dann machen Sie lieber in den drinnen Raum zu, wenn Sie nicht genügend Menschen haben, und machen dafür den Naturraum auf. Ja, und das ist oft ein Segen, ja, weil wenn Kinder nicht mitmachen wollen beim Morgenkreis, es ist genauso ein Ding, die wollen da einfach nicht mitmachen. Und wieso müssen die immer da mitmachen? Ja, die müssen ja lernen, still zu sitzen für die Schule. Das ist so dieses alte Bild von Menschen, dass wir denken, wir müssen Kinder zwingen, damit die lernen und so weiter. Nein, das lernen die schon, aber wir müssen die auch ein bisschen sich entwickeln lassen. Ja, und wenn wir schon anfangen, mit 3 Jahren die zu nötigen, da jetzt still zu sitzen, dann weiß ich nicht, ob ich mir die selber viel zu schwer mache. Also die Fachkräfte machen sich dadurch auch total schwer. Ja, man könnte es sich ein bisschen leichter machen und überlegen, ja, wie können wir es denn anders machen? Was könnten wir hier verändern? So, das war das mit dem weniger Stress und dem weniger Sitzen, ja. Und auf diese Weise, Körperkontakt und Bewegung, können wir einfach diese Stresshormone, die sich auch anstauen bei den Kindern, ein bisschen abbauen. So kommen die wieder raus aus dem Blut, ja. Und ein ganz wichtiger Faktor ist natürlich auch, dass wir keinen neuen Stress erzeugen. Und das ist natürlich etwas, das machen wir mehr, als wir glauben. Das heißt, wir erzeugen oft viel mehr Stress in den Kindern, als wir glauben. Und da muss nur mal ein Kind ein anderes hauen und wir sagen, ey, du sollst ja nicht hauen. Ja, du willst doch auch nicht gehauen werden, das tut ihm doch weh. Und dann haben wir Kritik, Belehrung, Moral über dem Kind ausgekippt. Und es ist einfach so, dass das die Schmerzbereiche im Gehirn berührt und führt dann zur Stressausschüttung. Und das hat mir einer meiner Söhne mal erklärt, da war der 7 Jahre alt, meinte der Mama, weißt du, was ich so richtig fies von dir finde, und da bin ich ja hellhörig, da will ich gerne wissen, was es ist. Und dann hat er gesagt, weißt du, wenn ich meinem Bruder auf den Rücken boxe, dann findest du das viel schlimmer, als wenn der gemeine Sachen zu mir sagt. Dabei tut mir das genauso weh. Und da hat er gewusst, was Neurobiologen seit gut 20 Jahren wissen, dass wir eben nicht nur durch Fäuste verletzen können, sondern auch durch Sprache. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eine persönliche Sprache entwickeln. Wie können wir ein Kind ansprechen, ohne eben Kritik, Belehrung und Moral zu verwenden? Wie können wir über uns sprechen? Und das bedeutet, wenn jetzt so ein Kind ein anderes tritt, dann könnte ich zum Beispiel sagen, stopp, das erlaube ich nicht. Ja, und dann dafür auch sorgen. Also wenn ich das sage zu einem Vierjährigen, der hört ja nicht auf, nur weil ich das nicht erlaube, oder denkt er sich, mir doch egal, ich will ihn treten. Ja, der hat blöd geguckt, deswegen so. Ja, und deswegen, ich muss da wahrscheinlich auch körperlich einschreiten, aber einfach zu sagen, ich erlaube es nicht. Und das ist etwas, das liegt nicht am Wortlaut. Ich könnte ja sagen, stopp, ich erlaube es nicht. Dann bin ich ja wieder beim anderen. Das heißt, dass man mal schaut, wann spreche ich wirklich über mich, weil das ist nicht verletzend, ja. Und für mich ist es tatsächlich ein körperlicher Eindruck. Kann jeder mal zu Hause und jede mal zu Hause ausprobieren. Wenn ich sozusagen im Gegeneinander bin, du sollst dich, hör mal auf, dann und kann ich auch sagen, stopp, ich will das nicht. Ja? Dann habe ich so einen angespannten Unterbauch. Kann jeder mal zu Hause ein bisschen probieren. Gern auch vorm Spiegel, damit man mal sieht, wie sieht die Mimik dazu aus. Ne? Und das ist was ganz anderes, als wenn ich in der Führung bin und einfach hier oben offen bin und sage, stopp, das erlaube ich nicht. Weil ich erlaube es wirklich nicht. Das ist mein Wert, meine Gedanken, ich will es wirklich nicht, ich erlaube es nicht. So. Und das ist für die Kinder ein ganz wesentlicher Unterschied. Die Kinder sind Seismographen, diesen Unterschied herauszufinden, weil das eine ist einfach für sie verletzend und das andere ist vielleicht frustrierend. Ja? Und ich hatte ein Gastkind und der hatte Äpfel gegessen und wollte ans Klavier und ich habe gesagt, stopp, du musst erst noch Hände waschen. Und dann guckt er mich an und sagt, du bist nicht mein Bestimmer. Ja, und da hat er ja recht. Ja? Und dann habe ich gesagt, ich habe es doof gesagt, ich versuche mal besser zu sagen. Hör mal, wenn du das Klavier benutzen willst, das erlaube ich nur mit gewaschenen Händen. Und dann sagt er, sag das doch gleich. Und dann geht er zum Händewaschen. Das heißt, also man sieht sehr schön daran, dass Kinder sehr genau darauf achten, ob wir über uns reden, ob wir über die Kinder reden. Und das ist natürlich etwas, das ist so ganz normale Erwachsenensprache. Das fällt uns überhaupt gar nicht auf, wie wir mit Kindern sprechen. Ja? Also die Nachbarin hat den Zweijährigen auf dem Arm, ja, und sagt, oh, der war heute so anstrengend, der hat den ganzen Tag geweint, ich bin so froh, wenn der im Bett ist. Und wenn jetzt ein Mann auf einer Party über mich zu seinem Kumpel sagen würde, ey, die war so anstrengend, der hat den ganzen Tag geweint, ich bin froh, wenn die im Bett ist. Ja? Also dann haben wir ein Thema. Ja? Und deswegen, wir haben alle abgespeichert, wie darf man mit Kindern sprechen? So wurde mit uns gesprochen. Und wie darf man mit Erwachsenen sprechen? Das ist anders. Und wenn man wirklich sich mal nicht sicher ist, kann man das sagen, kann man das machen, ja, dann ist es gut, man hebt es mal auf die Erwachsenenebene und prüft es mal. Ja, weil es in der Kita, dann haben die gesagt, ja, es ist ihnen so wichtig, hinterher, wenn die Kinder sich wieder beruhigt haben, das nochmal durchzusprechen. Und das ist so ein bisschen, da denkt man erstmal, das ist ja gut, ne? Also die sollen ja auch wissen, was sie gemacht haben und was sie hätten machen können und so weiter. Aber wenn ich mir vorstelle, wenn ich so ein bisschen drüber bin, ne? Ich verhalte mich mal in einer Weise, wo ich nicht mit auf YouTube auftauchen will, also wo ich echt drüber bin, ja? Und hinterher kommt mein Mann, na, hast du dich ein bisschen beruhigt? Erzähl doch mal, was war denn los? Und was hättest du besser machen können? Also ich glaube, dann haben wir auch ein Thema. Ja? Das will ich nicht. Also ich kann ja gerne sagen, wenn ich wieder auf ihn zukomme und mit ihm darüber reden will, dann ja. Aber wenn er mir ein Gespräch aufnötigt, was hast du denn da gemacht? Das ist ja ein bisschen, wie als wollte er meine Verfehlung ein bisschen auseinandernehmen. Und das ist keine so gute Idee. Und deswegen wirklich, wenn man sich unsicher ist, ist das verletzend oder kann man das machen, ist das eine gute Idee, dann einfach mal gucken, ein Beispiel finden, wie wäre es eigentlich für mich. Ja? Und es ist klar, mit dieser Art von Kritik, Belehrung, Moral möchten wir gerne Sozialverhalten entwickeln. Aber so lernen Kinder das nicht. Ja? Wie lernen Kinder das? Die lernen das über Resonanzerfahrungen. Das brauchen Kinder. Die müssen in Resonanz gehen können mit sich selbst und mit anderen Menschen, um dieses Sozialverhalten zu entwickeln. Weil wir machen das nicht über den Verstand. Und die Sprache, also Kritik, Belehrung, Moral, ist Sprache. Die ist im denkenden Teil des Gehirns zu Hause. Aber über den Verstand geht es nicht, weil ein vierjähriges Kind weiß, ich darf mich hauen, beißen, spucken, kratzen und so weiter. Aber es dauert ja noch ganz lange, bis es das ins Verhalten integrieren kann. Weil Verhaltenssteuerung wird vor allem, also wahrscheinlich 99,7%, über unsere Gefühlsebene angelegt. Und das ist eben eine Ebene, die nur über Erfahrung gefüttert werden kann. Also über Resonanz mit sich selbst und mit anderen. Und das schönste Beispiel habe ich Stammt aus einer 4. Klasse. Da hat die Lehrerin so Pappteller auf den Rücken gemacht und jeder sollte was Nettes draufschreiben. Für die anderen Kinder warme Dusche. Und dann hat ein Junge sich von mir einen grünen Stift ausgeliehen. Und kurze Zeit später stand mit grüner Schrift: Philipp ist ein hinterlistiges Arschloch auf einem Teller. Und die Lehrkraft und ich, wir haben uns angeguckt, wir wussten, wer es war, weil einziger grüner Stift. So. Was kann man jetzt machen? Ja? Und wir haben die Kinder zusammengeholt und haben einfach Resonanz angeboten. Weil wir haben natürlich erstmal geklärt, was ist überhaupt passiert. Dann haben wir geguckt, wie könnte es dem Philipp jetzt gehen, weil der konnte nichts mehr sagen, der hat noch geweint. Ja, und dann haben die Kinder, wenn das auf meinem Teller stehen würde, und dann hat jeder und jede so ein bisschen was gesagt, was wäre in mir los, wenn das mein Teller jetzt wäre. Dann haben wir überlegt, wie könnte es denn dem Kind gegangen sein, was das draufgeschrieben hat, was könnte denn da los gewesen sein? Da hatten die auch Ideen, was könnte da los gewesen sein, wann würde man vielleicht das selber mal machen und so weiter. Und dann haben wir überlegt, was hätte dieses Kind denn anderes machen können, außer den Philipp zu verletzen. Und da hatten die auch gute Ideen. So. Und dann haben wir natürlich noch geguckt, was brauchen wir jetzt, damit es für den Philipp wieder okay ist. Ja, dann neuer Teller und so weiter. Und das meine ich mit Resonanzprozessen. Dieses Kind, was das da draufgeschrieben hatte, das konnte sich an einem reichhaltigen Buffet bedienen. Nämlich mal zu spüren, was habe ich mit meinem Verhalten gemacht. Ja, was habe ich damit ausgelöst. Und der konnte auch ein bisschen in sich reinspüren, was war denn eigentlich in mir los? Und was hätte ich vielleicht anderes machen können? Das konnte der machen, ohne beschämt zu werden. Sicherlich hat er sich auch geschämt. Also wenn man 10 Jahre alt ist, dann ist das schon im Angebot, ja. Aber es ist was anderes, ob man sich selbst schämt und sagt, das ist mir nicht gut gelungen, da habe ich den anderen wirklich verletzt und das tut mir leid. Oder ob man beschämt wird. Das ist was völlig anderes. Da kann man sich nicht gut entwickeln, da kann man sich nur als schlechter Mensch fühlen, weil die Schwierigkeit ist, dass Kinder nicht unterscheiden können. Kriegen die ein Feedback aufgrund ihres Verhaltens? Oder kriegen die so ein Feedback aufgrund ihrer Person? Das ist für die untrennbar, weil dafür braucht man eine gewisse Hirnreife. Ja, die setzt frühestens ein mit 14. Ja? Und deswegen, wenn wir Kinder kritisieren, dann fühlen die sich als schlechter Mensch. Und ich weiß, es ist immer noch in den pädagogischen Ausbildungen, dass gesagt wird, man darf das Verhalten kritisieren, aber nicht die Person. Und das ist fachlich einfach falsch, weil das können Kinder nicht unterscheiden und die fühlen sich verletzt durch Kritik. Und der Gerhard Roth hat mal zu mir gesagt, er geht davon aus, dass nur 3% der Erwachsenen das können. Ja, also die werden kritisiert und fühlen sich nicht verletzt oder angemacht oder, ja, oder angegriffen. Und das fand ich interessant, weil ich dachte, wenn es nur so wenige Menschen können, dann können wir vielleicht Kritik für alle Menschen weglassen. Ja? Und deswegen finde ich es so wichtig, darüber nachzudenken, was ist persönliche Sprache? Also nicht nur, wie kann ich mit Kindern sprechen, sondern wie kann ich auch meiner Kollegin, meinem Kollegen eine Rückmeldung geben, meinem Partner, meiner Partnerin. Das finde ich total wichtig, auch zu überlegen, wie kann ich hier über mich sprechen? Was ich brauche, was ich will, was ich nicht will. Ja, ich habe eben meine jüngste Tochter, die hat gerade noch eine Abi-Prüfung gehabt, gewartet. War ich ein bisschen Elterntaxi und habe auf sie gewartet, weil sie doch sehr nervös war. Und dann habe ich da so gewartet und dann kam eine Mutter mit Kinderwagen vorbei und die hat zu ihrem Älteren gesagt, weil der hat den Jüngeren so ein bisschen getriezt, hat gesagt, weißt du, das ist richtig gemein von dir, wenn du dem das jetzt so malig machst. Der hat sich jetzt darüber gefreut und jetzt machst du dem das kaputt. So. Und das ist ja etwas, sie wollte ihm zeigen, was passiert in deinem kleinen Bruder, wenn du es so machst. Aber wenn er das hört, dann kann er sich nur als schlechter Mensch fühlen. Und dann kann er sich nicht entwickeln. Ja, weil dann hat er total viel Stress und wenn man so viel Stress hat, kann man sich nicht gut entwickeln. Und deswegen ist es so wichtig zu überlegen, also wenn man das sieht, wenn man das beobachtet, kann man es leichter überlegen, weil es einen nicht so selbst betrifft. Ja? Und dass man wirklich ein bisschen einübt, was hätte ich sagen können, wie ist persönliche Sprache? Ja, sie hätte vielleicht formulieren können, was, glaube ich, könnte in deinem jüngeren Bruder los sein, wenn er das hört. Ja, also ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass er sein Spielzeug jetzt nicht mehr so schön findet. Ja, weil du bist ja so wichtig als großer Bruder und vielleicht findet das jetzt nicht mehr so schön, wenn du das so sagst über das Spielzeug. Also, dass ich zur Verfügung stelle, was glaube ich, was passiert. Ja? Und dann hat er vielleicht eine Idee, das könnte passiert sein. Ja, weil wenn man 5, 6 Jahre alt ist, kann man ja noch keinen Perspektivenwechsel hinkriegen, so richtig vollständig. Ja? Und da eine Idee zu kriegen, was könnte passiert sein, das ist vielleicht eine gute Idee. Ja? Und deswegen ist es für mich wichtig, dass man auch keinen neuen Stress erzeugt, indem man überlegt, wie kann ich über mich sprechen, wie kann ich meine Innenwelt zur Verfügung stellen, wie kann ich sagen, was ich sagen will, ohne den anderen verkehrt zu machen. Ja? Und das hat oft nichts mit dem Wortlaut zu tun, sondern das ist eine Haltung und der andere kann ja hören, was ich denke. Ja, das war das. Und für mich ist immer hilfreich, wenn ich so ein paar geliehene Worte habe. Also wenn ich schon mal ein paar Gedanken habe, wie könnte das klingen? Und eins der schönsten Bücher von Jesper Juhl dazu ist aus meiner Sicht, Was Familien trägt. Da sind so viele tolle Dialoge drin über Gleichwürdigkeit und Integrität und so. Das lese ich immer mal wieder total gerne, weil es ist toll, wie er es formuliert. Ja, da ist zum Beispiel ein Beispiel über einen Zweijährigen drin. Und er schreibt da, dass eigentlich Gleichwürdige an diesem Dialog ist das, was nicht gesagt wird. Und das finde ich sehr schön, weil wenn ich mich mit einem Zweijährigen unterhalte, ist es oft ganz kurz. Ja, so, nein, das erlaube ich nicht. Und nicht diese ganzen Moralpredigten, ja. Und deswegen, also das finde ich ein sehr inspirierendes Buch, wenn man persönliche Sprache entwickeln will, finde ich das sehr hilfreich. Ja? Und ich freue mich einfach, dass ihr so dabei seid und überlegt, was kann ich dazu beitragen, weil eigentlich freue ich mich unglaublich, dass ich heute lebe. Also nicht, weil ich sonst vielleicht schon gestorben wäre, ja, sondern dass ich einfach denke, es passiert gerade so viel Schönes auch in unserer Gesellschaft. Ja? Weil wir sind eigentlich dabei, ein bisschen zur Gesundung der Menschheit beizutragen. Weil wir haben so ein bisschen unseren Pfad verlassen. Wir sind gerade in so einem, ja, sage ich jetzt mal, Dualismus des Gegeneinanders gefangen. Und jetzt gibt es so eine neue Bewegung, die sagt, nee, wir sind hier Weltbürger, wir wollen zusammen hier auf dieser Erde gut miteinander auskommen. Und deshalb betrachte ich immer so ein bisschen Literatur, weil das ist für mich ein Spiegel der Gesellschaft. Und insbesondere gucke ich mir Kinderbücher auch an. Ja? Was wird in Kinderbüchern geschrieben und so weiter, da sieht man auch unglaublich toll Entwicklung. Und eins meiner Lieblingsbilderbücher ist Zusammen unter einem Himmel. Und da wird so schön geschrieben, dass wir alle die gleichen Wünsche und Ängste und Sehnsüchte haben, egal ob wir in der Steppe leben oder auf einem hohen Berg oder im Meer. Und das finde ich total schön, dass klar ist, ja, wir sind alle miteinander verbunden. Ja, es ist einfach ein Miteinander, wonach der Mensch sich eigentlich wirklich sehnt. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ihr dabei seid, ja, und etwas dazu beitragen wollt. So, jetzt mache ich noch ganz kurz einen Werbeblock. Herausgeforderte Kinder, wenn ihr ein bisschen darüber lesen wollt, könnt ihr ein bisschen nachlesen. Ist genauso geschrieben wie jetzt hier dieser Vortrag eigentlich. Und ja, jetzt kommt der Teil, auf den ich mich schon den ganzen Tag gefreut habe. Nämlich mal zu hören, was denkt ihr darüber? Ja, welche Gedanken habt ihr dazu? Vielleicht gibt es auch Fragen. Es gibt ein zweites Mikro. Ja, es würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ja, einfach mal sagt, wie geht es euch damit? Was denkt ihr? Vielleicht gibt es Fragen. Dankeschön.
Schau auch gerne auf familylab.de vorbei. Wir freuen uns auf deinen Besuch.